Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast der deutschen Miami Dolphins Community und der Franchise, die auch das zweite Spiel der 2025er Saison verloren hat. Wir haben in der Vorschau und quasi Rückschau auf die erste Woche vieles an Kritik losgelassen. Wir haben vieles an Erwartungen geäußert und wir haben wahrscheinlich am Sonntag viel, viel gesehen. Nicht gestern, kommen schon völlig durcheinander. Also, weil es ja am nächsten Spieltag eine Thursday Night Game Edition ist und das Spiel quasi schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfindet, müssen wir natürlich auch den Dolphins Drive in dieser Woche etwas eher aufnehmen. Wir haben uns dazu, das kommt dann im zweiten Teil, in der Preview des nächsten AFC East Klassikers gegen die Buffalo Bills wieder tatkräftige Unterstützung vom David geholt, der ja eigentlich immer zu uns kommt. Dieses Mal kommt er wahrscheinlich noch etwas lieber zu uns, als dass wir ihn da haben bei der momentanen sportlichen Situation. Wenn ich aber die ganze Zeit von wir rede, bedeutet das A, erstens, ihr hört als erstes mich, das heißt, ich hoste den Dolphins Drive heute wieder. Das heißt, es sind einige nicht da. Wer aber da ist, ist der Tilo heute. Moin, Tilo!
Moin, schönen guten Abend.
Das hört sich doch schon mal positiv an. Zumindest bist du nicht völlig desillusioniert und völlig deprimiert. Und gleich mal vorweg, es ist keine Therapiesitzung heute, die ist offensichtlich nicht nötig. Nichtsdestotrotz geht es mir persönlich so, dass ich nicht enttäuscht bin, so wie ich das nach Woche 1 vom Colts-Spiel war, sondern bei mir ist so eine Emotion der absoluten Verärgerung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Thilo.
Verärgerung, nee, da das Sache ist dramatischer als ich. Ärgerlich, wenn wir das Sportliche einfach so betrachten, war das ärgerlich. Das war sicherlich vermeidbar, wenn man den Ball im letzten Drive in der eigenen Hand hat und man hat eigentlich einen Quarterback, wo ich sagen würde, der sollte das können. Beziehungsweise wir waren ja sogar schon in der Endzone mit A-Chain und der war dann halt 5 cm draußen. Ist das sportlich ärgerlich? Ich habe das aber sehr schnell, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen verdaut. Ich bin geistig tatsächlich schon irgendwie immer einen Schritt weiter jetzt. Also ganz ehrlich, wenn wir dieses Spiel gewinnen, das hätte uns auch nichts in der ganzen großen Ansicht gebracht. Offensiv sah das in Teilen besser aus, aber das ging auch nicht schlechter als gegen die Colts. Trotzdem hatte Tua Wackler drin, die ich nicht nachvollziehen kann, woher das kommt. Klar, man kann es jetzt wieder auf die O-Line schieben, aber das ist so ein bisschen, mir zu einfach, gerade so wie es jetzt gegen die Patriots aussah. Und ansonsten muss man sagen, gerade was die Secondary angeht, das hat nahtlos an das Colts-Spiel angeknüpft und wird sich auch nie mehr verbessern. Also von daher bin ich da, was das angeht, glaube ich, fast tiefenentspannt, denn aufregen hilft da nichts, das wird einfach nicht besser werden. Oder siehst du das anders?
Naja, es liegt in erster Linie daran, dass du das Spiel wahrscheinlich am Sonntag live gesehen hast, was
Ja.
ich arbeitstechnisch nicht hinbekommen habe. Ich habe es tatsächlich, weil ich einen Haufen voll hatte, erst Dienstagvormittag mir ein paar Mal angeguckt. Deswegen, du hast da einen Verarbeitungsvorsprung. Bei mir ist das Ganze noch relativ frisch. Wie ihr merkt, wir sind schon mitten in der Review der 27 zu 33 Heimniederlage und das Wichtigste hat Thilo ja schon angesprochen. Wenn uns nicht die 5 cm gefehlt hätten, dann hätten die Miami Dolphins mit hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel vielleicht sogar für sich entscheiden können. Dass uns jetzt selbst die 7 zu 0 Serie von Tua gegen die Patriots nicht mehr geholfen hat und wir trotzdem verloren haben, das hast du schon angedeutet, Thilo, es hat seine Gründe. Du bist ja auf einige schon eingegangen. Du hast den Tour-Rant aufgemacht. Den habe ich in Teilen in meiner Rückschau tatsächlich auch, weil er, wie du sagst, bei weitem nicht fehlerfrei war. Gerade am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir da ging, er wirkte auf mich sehr unruhig, sehr hektisch, fahrig, sehr unsicher.
Ja, fahrig, genau. Ja, ja, finde ich
auch. Und ich hatte in gerade so im ersten Viertel und in den ersten beiden offensiven Drives auch so die den Eindruck, dass er beinahe ängstlich wirkt. Und das wurde erst besser, als er einen langen Ball angebracht hat, wo er gemerkt hat, oh, ich bin ja doch nicht in Off-Season-Form, es geht. Es wurde nach und nach ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, das hast du angedeutet, hatten die Miami Dolphins und damit auch Tua an mehreren Stellen die Möglichkeit, das Spiel dann letzten Endes für sich zu entscheiden. Und sie haben es mehrfach nicht genutzt. Das konnte ich jetzt gerade, weil ich da nicht so emotional in der Live-Coverage dran war, sondern es mir erst nachher angeguckt habe und ich das Ergebnis schon kannte, gemerkt, die Dolphins hatten, ich habe mir drei konkrete Situationen aufgeschrieben, in denen ich gesagt habe, gut, wenn das da anders und wenn das da besser läuft, dann haben die Dolphins das Spiel im Griff, dann haben sie den Ball und den Gegner vor sich und dann können sie es an der Stelle für sich entscheiden. Und wenn gewisse Dinge passieren oder gewisse Dinge nicht passieren, dann gewinnt man das Spiel auch mehr oder weniger souverän. Aber wie gesagt, das ist halt nicht passiert und das hat ja auch am Anfang schon nicht gut ausgesehen. Vielleicht nimmst du uns da durch deine emotionale Situation während des Spiels einfach mal mit, Tilo, und gehst auf ein paar Dinge ein, die dir wichtig sind, und ich gebe dann hinterher meinen Senf dazu.
Also das, was vielleicht doch erschreckender war, als ich es befürchtet hatte, war tatsächlich, dass Ramondre Stevenson aussieht wie ein Elite-Running Back. Der ist ja durch uns durchgegangen. Das war für mich nicht zu begreifen. Also da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte nicht mehr, dass wir so große Probleme gegen den Run haben. Das war gerade im ersten Quarter schon irgendwie so eine Art Türöffner, denn wenn wir den Run nicht verteidigen können, dass wir den Pass nicht verteidigen können, das wissen wir, aber wenn das auch dazu kommt, dann haben wir ein Problem. Der Pass Rush war in Teilen dann hinten raus tatsächlich besser, aber auch noch nicht auf dem Level, wie ich das eigentlich erwartet habe oder wie man es auch erwarten soll. Deswegen finde ich es ganz verrückt, dass jetzt ja schon Weaver als Nachfolger von Mike McDaniel gehandelt wird, denn also der Prozess, der da gerade die Defense durchmacht, ist bei weitem nicht gut. Naja, und dann, ich habe es, glaube ich, auch in unsere Gruppe geschrieben, der zweite Touchdown durch Kishon Booty, oder war es Kishon Booty, ich weiß es gar nicht, wer den zweiten Touchdown gefangen hat, gegen uns, ist auch egal. Ich glaube ja. Das war für mich, das ist ein Pass von Drake May, der ist geworfen in einer Bogenlampe, in einem Tempo. Also jeder gute Cornerback, wenn er ihn nicht interceptet, kann er ihn aber deflecten. Und wenn er ihn nicht deflecten kann, dann ist er am Catchpoint zumindest so dran, dass der Receiver den Ball nicht kontrollieren kann. Also der war so lange unter Luft, in der Luft, so einer Bogenlampe, das war für mich ein Beispiel für unsere ganze Secondary, wie wir nicht covern können. So können wir kein Spiel gewinnen, so werden wir auch kein Spiel gewinnen, wenn wir da nicht vorne den Zugriff kriegen, weil hinten, glaube ich, kann man in Anführungsstrichen so viel trainieren, wie man will, da reicht die Qualität einfach nicht. Positiv, wenn wir da mal den Bogen so ein bisschen spinnen wollen, ist, ich finde, das, was wir gegen die Colts so vorgeworfen haben, dass das Team in Anführungsstrichen tot ist, dass das Team kein Aufbäumen zeigt, das hat man schon gesehen, dass da was ist. Ich finde, das hatte dann teilweise seine Höhen, die man erwarten darf, erwarten kann bei einer Offensive, die so viele Playmaker hat, dass man nach einem Punt-Return-Touchdown sich sofort ein Kickoff-Return-Touchdown einfängt, Das ist natürlich auch maximaler Slapstick und passt irgendwie zu unserer ganzen Situation. Ich glaube, sowas gab es auch noch nicht so oft in der NFL, wenn es überhaupt schon mal gab. Das ist ärgerlich, aber da kann man dann nichts, für mich nichts raus, zu groß rausziehen. Das Special Teams hat seine Höhen und Tiefen und ich finde, da sind wir auf einem besseren Weg. Aber grundsätzlich, wenn wir das mal so den ganzen Bums in Anführungsstrichen rund machen, ich glaube tatsächlich, die Patriots sind nicht das Niveau wie die Colts, gerade was die O-Line angeht. Dadurch konnten wir ein bisschen mehr Druck machen. Das war wahrscheinlich ein Spiel von zwei Teams, die in der Saison nicht wirklich eine große Rolle spielen. Aber ich habe die große Befürchtung, dass uns das dann doch noch deutlich in die Ohren fliegen kann. Aber da können wir in der Preview drüber sprechen. Ansonsten große Takeaways habe ich nicht. Das war am Ende ein 50-50-Game. Was hätte man gewinnen können? Dass man es nicht gewonnen hat, ist ärgerlich. Lag auch zu einem großen Teil doch an Tour. Aber es ist jetzt so und ich bin da bei weitem nicht so negativ. Die Saison ist höchstwahrscheinlich damit dann sportlich gelaufen und ich hoffe, dass man eher früher als später daraus die richtigen Schlüsse zieht. Das ist das, wovor ich ein bisschen Sorge habe, dass das nämlich nicht passiert.
Ja. Ja, du hast die zweite der drei Situationen, den Kickoff-Return-Touchdown nach dem Punch-Return-Touchdown, hast du angesprochen. Erstmal positiv. Zum ersten Mal seit 5 Jahren haben wir überhaupt einen Punch-Return-Kick-Return-Touchdown erzielt. In den Geschichtsbüchern der Franchise stand da nämlich bis zum letzten Woche noch der vielen von euch noch bekannte Jakeem Grant, der, ich glaube 2020 war es, den letzten Touchdown der Special Teams aktiv erzielt hat. Darunter zählen jetzt nicht die geblockten Dinger, die wir zwischendurch auch schon mal hatten, sondern richtige Return-Touchdowns, da war der letzte Jakeem Grant. Und du hast es auch angesprochen, es gab da, ich glaube Mitte des dritten Viertels, auch eine Situation, die habe ich mir tatsächlich dann in der Nachschau, ich glaube, 3 oder 4 Mal angesehen, um sie zu analysieren, wo wir den Drive vor uns haben, wo wir hinterher dann mit einem Field Goal rausgehen. Und wenn Tua da eine richtige Entscheidung trifft, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnern kannst, ja. Tanner Connor blockt nicht mit vor, sondern geht links raus. Tua hätte relativ schnell Tyreek Hill für einen kurzen Slant gehabt, entscheidet sich aber anders, gibt dem den Ball nicht, steckt den wieder ein und kassiert dann einen Sack, sodass es da keinen weiteren Progress gibt, der Drive nicht weitergeht und wir nur mit 3 Punkten rausgehen. Wie Devin Achane das mit seinem Touchdown auch schon gezeigt hat, den er erzielen konnte, das hätte ich in der Situation auch Tyreek Hill zugetraut, weil da war relativ viel Platz. Er hätte Tanner Connor vor sich noch gehabt, der einen Gegenspieler hätte wegblocken können. Er hatte relativ viel Raum vor sich. Da wäre wahrscheinlich die bessere Variante der Pass auf Tyreek Hill gewesen, den sich Tua nicht genommen hat. Und wenn du da das Spiel mit, ich glaube, dann wären wir, glaube ich, in einem Two-Score-Game gewesen mit 9-4 oder so. Da hätten wir, glaube ich, sowohl den Gegner als auch die Uhr kontrollieren können. Und da war ich richtig, das hat mich richtig geärgert. Natürlich sind das spontane Entscheidungen, aber man merkt schon, dass Tua, so wie er momentan ist, nicht an seinem Peak spielt. Was ich positiv fand und was ich auch positiv bemerken möchte, er hat versucht, oder die Offense hat diesmal versucht, auch mal wieder die langen Dinger zu nehmen. Das mag jetzt daran gelegen haben, dass bei den Patriots Christian Gonzalez als ihr wahrscheinlich bester Cornerback nicht spielen konnte und dass es da etwas einfacher wurde, dass Tyreek Hill einen ganz guten Tag hatte. Aber Der war zwei, dreimal auch noch weiter frei und noch über weitere Strecken frei, wo Tua die Dinger dann überwirft. Das war einmal in der Mitte des Spiels so, wo er ihn frei für einen Gain von 20 Yards hatte und nicht trifft. Und dann gegen Ende nochmal, wo man dann hätte das Spiel entscheiden können, wo er ihn dann auch sehr deutlich überwirft. Man merkt, dass ich hoffe nicht, dass das die ganze Saison so geht, aber man merkt, dass Tua nicht da ist sportlich, wo er sein könnte und wo er sein wollte. Du hast die O-Line angesprochen, die war in einigen Teilen okay, aber gerade gegen Ende wurde sie doch ziemlich wackelig und ich habe gerade eben noch eine Statistik gelesen, dass unser Rookie Jonas Havaianea, jetzt glaube ich der am schlechtesten bewertete O-Liner der Liga sein soll, angeblich. Ich konnte das noch nicht verifizieren, aber er scheint ein Sub-30 PFF-Rating zu haben, was natürlich indiskutabel ist. Das darf man ihm zugestehen als Rookie, wenn du natürlich solche Ziele hast, die die Franchise vielleicht haben wollte oder haben konnte, dann dürfen dir solche Sachen nicht passieren. Und du hast die Situation mit Kayshon Boutte angesprochen. Da ist Jack Jones, der eigentlich ein erfahrener NFL-Cornerback ist, der ist dran und der muss den Ball verteidigen, wenn er da dran ist. Also das genauso wie du gesagt hast, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Das zeigt die fehlende Qualität in unserem Cornerback-Raum, weil jeder halbwegs vernünftige Cornerback der Liga kann diesen Pass locker verteidigen. Und genau deswegen ärgert mich das auch, weil es eine absolut vermeidbare Niederlage war. Ich möchte jetzt nicht nur an Tua festmachen, nicht nur an der Defense festmachen, nicht nur am Pass Rush festmachen, wo ich mir aufgeschrieben habe, die Pass Rusher kommen durch, aber sie müssen dann noch exekuten. Wenn du einen Quarterback berühren kannst, dann kannst du ihn auch runterbringen. Da habe ich gerade auch bei Jalen Phillips so zwei, drei Situationen gesehen. Da muss er einfach, wenn er seinen Gegenspieler schlägt, muss er dann auch zum Quarterback durchkommen und dann reicht es halt nicht, wenn er ein bisschen Druck macht, sondern du musst ihn dann auch runterbringen. Oder die Situation mit Matt Judon, wo er Drake May jagt, den muss er runterbringen. Wenn wir da schon mal mit einem Gedanken gleich in der Preview sind, einen Josh Allen, bei einem Josh Allen kannst du dir das nicht erlauben. Der haut dir da die Touchdowns um die Ohren bis zum geht nicht mehr. Aber auch ich habe positive Aspekte, die habe ich eben schon angedeutet. Es ist gelungen, das, was bei den Colts noch gar nicht der Fall war, die offensiven Playmaker etwas besser in das Spiel einzubinden. Also gerade der Touchdown-Pass auf Jalen Waddle von Tua war gut. Er hat Tyreek Hill des Öfteren gefunden und auch in das Spiel eingebunden. Es hätte aber noch mehr sein müssen. Du sagst, es war ein 50-50-Game. Eigentlich darfst du das nicht verlieren, weil an der einen oder anderen Stelle die Schwächen hin oder her gesehen, du gesehen hast, dass die Dolphins eigentlich locker in der Lage gewesen wären, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und wenn die Saison eine erfolgreiche hätte werden sollen oder werden sollte, dann musst du da natürlich auch das umsetzen können. Das hat mir an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich gepasst. Nun waren die Patriots so dankbar, dass sie an der einen oder anderen Stelle nicht ganz diszipliniert waren und ein paar Flaggen produziert haben. Das gilt im Gleichen aber auch für die Miami Dolphins. Da hat man gute defensive Ansätze sich wieder zunichte gemacht, weil wenn du in der Saison gesehen gegen die Colts und gegen die Patriots jetzt auch Angst davor haben musst, dass die Gegner den vierten Versuch ausspielen, weil sie ihn ja eh in den ersten Versuch ummünzen. Ich glaube, wir stehen da immer noch bei 0%, dass wir nicht in der Lage sind, einen Fourth Down zu stoppen. So kannst du natürlich keine Spiele gewinnen. Und wenn du schon die Defense so weit hast, dass du die Patriots bei 3. und 13 hast, dann darf da kein First Down draus kommen. Dann musst du in der Lage sein, mit einer Defense, gerade auch bei einem Defensive Coordinator, der vielleicht irgendwann mal Head Coach werden möchte, in Klammern, dann muss das besser executed werden. Und das hat uns tatsächlich am Sonntag dann auch den Hals tatsächlich auch ein ums andere Mal gebrochen. Da will ich noch gar nicht mal so auf die eine Situation eingehen, wo Jason Marshall, unser Rookie, eine dumme Flagge bei 3. und 25, der dann gekommen wäre, produziert, wo es dann automatisch einen neuen ersten Versuch gibt. Das kann passieren. Natürlich darf er Rookie-Fehler machen, war in dem Fall natürlich etwas unglücklich. Aber wenn die Dolphins Druck machen und wenn die Dolphins blitzen, als Beispiel, dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass man da Druck erzeugen kann. Das ist gerade auch in Woche 1 gegen die Colts, da habe ich die Statistik tatsächlich gelesen, das ist 20 Mal passiert und rausgekommen sind 5 Pressures oder meinetwegen, ich glaube, es waren sogar 6, aber das reicht natürlich nicht mit der Defense, wie Anthony Weaver sie spielen möchte. Generell gesehen bin ich tatsächlich bei der Offense etwas positiver gestimmt, weil man da einige gute Ansätze gesehen hat, weil man versucht hat, auch Nick Westbrook-Ikhine ein bisschen mehr einzubinden. Und wie du angedeutet hast, als Tyreek Hill seinen langen Ball gefangen hat, war Jalen Waddle gleich zum Feiern mit da. Also ich habe da Ansätze dieses Mal auf dem Spielfeld gesehen, dass es im Lockerroom noch stimmt. Also das war nicht so ein verheerendes Zeichen, wie das in Indianapolis der Fall war. Es scheint nicht an der Mannschaft zu liegen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass gewisse Dinge, die man sich in der Theorie vielleicht besser vorgestellt hat, einfach nicht da sind. Und vielleicht sind wir da oder ich als positiver Aspekt und als positiv sehr allgemein vielleicht etwas zu positiv gewesen. Vielleicht muss man einfach konstatieren, dass die Dolphins an gewissen Stellen oder in gewissen Positionen einfach die Klasse nicht haben, um solche 50-50 Spiele gegen gleich starke Gegner zu gewinnen, wenn gewisse Dinge nicht eintreten. Und das würde ich so als mein Haupt-Takeaway des Spiels bringen, weil die Möglichkeiten hatte man. Man hatte wirklich auch die Möglichkeiten, das Spiel zu kontrollieren, das Spiel in seine Hände zu bekommen. Wenn man die Tür nicht auflässt und sie durch eigene individuelle Fehlleistungen auflässt und wieder aufmacht, kommen die Patriots nicht mehr zurück. Und wenn Tua noch mehr mit Selbstvertrauen und mit dem Sip spielt, den er haben kann, dann verlierst du das Spiel auch nicht. Die Nummer mit Devin Achane, wo er raustritt, na gut, da will ich jetzt nicht von Unvermögen sprechen, das ist einfach Pech, aber das zeigt, was möglich gewesen wäre, wenn die Mannschaft oder wenn einzelne Spieler konsequenter exekuten würden. Und das gilt es zu verbessern, aber wahrscheinlich wird das, wenn man daran arbeitet, neben den ganzen Problemen, die man sonst schon hatte, die man eigentlich in der Offseason bearbeiten wollte. Tight End Coverage gegen Austin Hooper zum Beispiel sah wieder wild aus. Miss Tackles, gerade auch bei dem von dir angesprochenen Kickoff Return Touchdown, da gibt es ja die Möglichkeit, den zu stoppen.
Ja, die, auf jeden Fall.
Die Miss Tackles gegen Ramondre Stevenson kannst du auch nicht auf einer DIN A4 Seite abzählen. Das war auch wieder wild. Und genau das war ja was wir auch letzte Saison bei den Dolphins kritisiert haben. Und was offensichtlich nicht, wo sie nicht in der Lage sind, selbst mit leicht geändertem Personal diese Dinge abzustellen. Und da muss man sich dann tatsächlich auch die Frage stellen, du hast sie offen in den Raum gestellt. Ich greife sie nochmal auf. Selbst wenn man sich denn dann mehr oder weniger schnell, was so durch die Gazetten geht, jetzt von Mike McDaniel trennt und wenn man denn dann wieder eine interne Lösung sucht und auf Anthony Weaver umschwenkt, der ja als kommender Head Coach gilt, in Klammern, dann muss das natürlich besser werden und ist das ein Zeugnis, was nicht gerade Hoffnung macht, dass es in Zukunft besser werden könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also, ich finde, das hast du schon richtig zusammengefasst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, von Mike McDaniel sich jetzt zu trennen, da weiß ich gar nicht, ob das so sinnig ist. Weil, lasst uns mal überlegen, wo geht die Saison realistisch für uns hin? Also, ich sage ins Nirgends. Dann ist es im schlimmsten Fall, holen wir mit Mike McDaniel einen sehr hohen Pick, in Anführungsstrichen, weil es einfach zusammenkracht und wir am Ende 2 bis 4 Siege holen, einen hohen Pick haben und feiern Mike McDaniel dann. Was können wir gewinnen, wenn wir Mike McDaniel jetzt schon entlassen? Nichts, meiner Meinung nach. Vielleicht am Ende gewinnen wir irgendwie 2, 3 Duselspiele mehr, weil wir dann noch an Hill traden und auf einmal passiert was anderes. Das bringt für mich überhaupt nichts. Also ich finde, Mike McDaniel jetzt rauszuschmeißen, da haben wir gar nichts von. Wir müssen anfangen, und das, ich weiß, das sage ich schon zu lange und es nervt wahrscheinlich auch, aber wir müssen erstmal den GM rausschmeißen, denn der GM ist derjenige, der dann einen neuen Head Coach sucht. So. Und wir brauchen nicht Mike McDaniel rauszuschmeißen, um eine Saison irgendwie zu retten, die verloren ist. Also, das klingt immer so hart und niemand will Spiele verlieren, aber mir ist es im Endeffekt doch völlig egal, ob wir jetzt aus dieser Saison mit 6, 7 oder 8 Siege rausgehen. Meine Güte, das geht jetzt sowieso in die Hose, höchstwahrscheinlich. Dann können wir auch 4 gewinnen oder 3 gewinnen. Ist auch okay. So, da haben wir ja nichts von. Beziehungsweise wir haben einen höheren Pick davon. Deswegen ist es für mich viel wichtiger, dass man einen GM installiert und das sehr frühzeitig tut, damit dieser GM Zeit hat, mit Mike McDaniel zu sprechen. Vielleicht kommt dieser GM ja zu dem Schluss, dass das mit Mike McDaniel doch weitergehen kann, warum auch immer. Und wenn dieser GM zu dem Schluss kommt oder man ihn auch damit einstellt, mit der Idee, etwas Neues zu installieren, dann ist es ein Riesenvorteil, wenn der Zeit hat und nicht alles erst irgendwie am berühmten Black Monday losgeht. Da kann man dann im Zweifel Mike McDaniel entlassen. Aber dieser GM sollte Zeit und eine Idee mitbringen, wen man da so holen kann und wen er holen will. Und das Ganze abzuklopfen. Ich meine, wir sind da so ein gebranntes Kind mit einer gewissen Ausflug auf eine Yacht. Aber da war halt auf gut Deutsch mal nur zu blöd, sich zu erwischen zu lassen. Niemand kann mir erzählen, dass hinter den Türen da nicht gesprochen wird. Deswegen ist es für mich viel wichtiger, dass man einen GM frühzeitig holt, der eine Idee hat, wie man A, aus der ganzen Cap-Hölle in Anführungsstrichen rauskommt, wie man, welche Altlasten man wie beseitigt. Weil ich zum Beispiel auch der Meinung bin, dass ein Greer, der die Pistole auf dem Brust hat, warum sollte der einen Tyreek Hill traden? Also, macht ja gar keinen Sinn aus seiner Sicht. Er will ja Siege holen, damit er irgendwie vielleicht seinen Job rettet, aber ein Rebuild, einen neuen, sollte er sowieso auf keinen Fall irgendwie starten. Dann lieber jetzt einen GM holen, der vielleicht zur Trade-Deadline noch ein bisschen was machen kann, der noch ein bisschen Zeit bekommt und der dann in eine Coaching-Suche geht. Und die Person Mike McDaniel ist für mich da erstmal raus. Weaver, um das abzuschließen, hat für mich jetzt bisher nichts gezeigt in diesem Jahr, das ihn dafür qualifizieren würde, diese Übergangslösung zu sein. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind offenen Auge ohne Secondary in die Saison gestartet. Jeder hat den mahnenden Finger gehoben. Und offensichtlich war eine Idee, das über die Front 7 aufzubauen, das geht bisher in die Hose. Also den Credit kann man ihm aktuell dafür nicht geben. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, für mich erstmal Greer raus, so früh wie es geht, und dann die Weichen im Hintergrund stellen. Das ist für mich eigentlich viel elementarer.
Also, ich möchte daran anschließen, letzte Woche hat zwar ein Meeting der Spieler ohne Coach stattgefunden, aber ich hatte auch den Eindruck, viel mehr als das letzte Woche der Fall war, dass es nicht am Head Coach liegt und dass es da nicht liegt. Letzten Endes ist, wie du schon sagst, hat der General Manager nach der Saison einige Punkte versucht zu adressieren. Wenn diese dann nicht funktionieren, ich meine, du musst dir nur mal den Statsbogen angucken, unsere Tight Ends haben im Spiel gegen die Patriots nicht einen Target gesehen. Klar, wir haben auch keine, bis auf Tanner Connor, keinen, der das wirklich dann vernünftig kann, aber das war ja klar, dass die O-Line, so wie sie jetzt teilweise aufgebaut ist, an der einen oder anderen Stelle, da möchte ich Jonas Savoyer nähern, nur weil er der Schlechteste ist, kann jetzt nicht schon nach zwei Spielen einen Vorwurf machen. Das musste klar sein, dass der eventuell noch Zeit brauchen würde, um sich an die ganze Nummer zu gewöhnen. Patrick Paul hat jetzt nicht so schlecht gespielt und da ist eine Entwicklung erkennbar. Nichtsdestotrotz hat man mit gewissen Personalentscheidungen, gerade auch zum Cut Day oder wen man dann verpflichtet oder nicht verpflichtet hat, da sehe ich das genauso wie du, da müssen wir dann Chris Greer in die Pflicht nehmen und wenn das alles nicht so funktioniert, wie das läuft, weil das Schema nicht da ist, sondern weil schlicht und ergreifend die Spieler fehlen oder die Qualität fehlt, dann muss man sich da schon deutliche Gedanken drüber machen. Man hat vielleicht auch gesehen, dass ein Larry Borum vielleicht jetzt kein super toller O-Liner ist. Das hat er an der einen oder anderen Stelle gezeigt. Aaron Brewer hat ein, zwei dumme Flaggen kassiert, aber generell gesehen, wenn wir Tight Ends in 29 beziehungsweise 26 Snaps auf dem Platz haben und die nicht zumindest versuchen, in das offensive Spiel mit einzubinden, weil sie schlicht und ergreifend die Qualität offensichtlich ja nicht haben, dann minimieren wir uns selber in der offensiven Produktion und sind dann selber leichter ausrechenbar, als wir das vielleicht vorher schon waren. Und unser defensives Konzept bei mit Glück 33 Punkten gegen die Patriots, wie gesagt, du musst das Spiel nicht verlieren. Und wenn dein Gegner 33 Punkte macht, bist du natürlich offensiv gehörig unter Druck. Also das nur mal so nebenbei. Und hätten die Patriots weniger Punkte gemacht, dann hätten die Dolphins das Spiel wahrscheinlich auch relativ gut im Griff gehabt. Aber da sind wir bei Konjunktiv und hätte, könnte, wäre, sollte. Ich würde nicht die ganze Saison jetzt in die Tonne schmeißen, sondern ich würde meinen Fokus jetzt anders setzen auf die Entwicklung und zu gucken, welche Spieler haben wir und mit welchen Spielern ist so ein Rebuild, vor dem wir ja wahrscheinlich zwangsläufig stehen, dann möglich. Dazu zählt natürlich auch der Quarterback, weil wir ab der nächsten Saison realistisch dann die Möglichkeit haben, uns auch finanziell vernünftig dann von Tua zu trennen. Weil du kannst der Fanbase in Miami, du kannst allen anderen und du kannst es wahrscheinlich auch einigen der deutschen Fans nicht recht machen, wenn du wieder, so wie die letzten Jahre bis Jahrzehnte quasi, wieder bestenfalls Mittelmaß ablieferst. Und sind wir mal ganz ehrlich, dafür steht das, was wir unter dem General Manager Chris Greer erreicht haben, für absolutes Mittelmaß, dass wir seit 20 Jahren kein Playoff-Spiel gewonnen haben. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Das ist ja schon ein eindrückliches Zeichen. Und ich denke, dass da früher oder später was passieren muss, wenn es nicht sogar schon vorher hätte passieren müssen. Aber das werden wir sehen. Und du sagst, wie du sagst, Mike McDaniel gebe ich tatsächlich auch noch ein bisschen. Aber einen neuen General Manager mit besseren und vernünftigen und Personalentscheidungen sollten wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser früher als später bekommen, weil, wie du sagst, die Schwachstellen waren bekannt, darüber reden wir seit Jahren. Die Schwachstellen sollten adressiert werden, das hat der General Manager gesagt, und ganz offensichtlicherweise sind sie es ja nicht.
Sie sind ja sogar dramatisch größer geworden, ne? Also in der Secondary, das war ja, oder auf Tight End, da hat man ja einfach Spieler abgegeben und nichts dafür getan, wo man sagen konnte, das wird klappen. Also ein Darren Waller ist ein Schuss ins Blinde gewesen, jemand aus der Rente zu holen, dafür hat man wieder einen Pick aufgegeben. Und genau das ist das, was ich an Chris Greer, was mich so immer wieder so verzweifeln lässt. Jetzt sind wir irgendwie im Chris Greer-Rant gelandet, aber vielleicht gönnen uns das mal alle so ein bisschen. Es geht mir gar nicht, dass du hast über Savinea gesprochen, es geht mir gar nicht darum, dass wir den Spieler in der zweiten Runde holen. Das ist okay. Spielerevolution ist bei jedem Team anders, bei jedem Analysten anders, bei jedem Fan anders. Und wenn man in Miami gesagt hat, dieser Spieler, der hilft uns weiter und wir wollen den haben, dann finde ich das erstmal, wie damals auch bei Austin Jackson, finde ich das erstmal okay. Gott, das kann ich mir gar nicht anmuten. Ich mache kein Scouting, wie das die Profis machen. So, Punkt. Was ich aber kritisiere, ist halt, dass man dann selbst wieder an einem Punkt ist und einen so deutlichen Uptrade macht und so nervös wird und einen Drittrunden-Pick aufgibt. In unserer Situation, das war ja bei Liam Eichenberg ähnlich, da hat man auch wieder einen hohen Pick abgegeben, dass man immer wieder Ressourcen aufgibt in Positionen und Spieler, was keine No-Brainer sind. Also diesen Uptrade, den werfe ich einfach Chris Greer deutlich vor an der Stelle, wo wir jetzt sind. Dazu, wir geben einen Shaq Barrett ab, der die Karriere bei uns beendet hat. Der spielt dann trotzdem bei Tampa, ohne dass wir was für kriegen. Gleichzeitig traden für einen Darren Waller, der auch aus der Rente war, geben wir noch wieder einen Pick ab. Musste das sein? Mussten wir diesen Pick für ihn ausgeben? Ich sage nein, nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Musste man unbedingt den Vertrag mit Minkah Fitzpatrick dann noch restrukturieren? Ich sage auch nein, nicht an dem Punkt, wo wir waren. Da hätte man, wenn dann ein Fitzpatrick sagt, ey, ich bin hier unzufrieden, ich will einen neuen Vertrag haben, naja, dann hätte man ihn wieder weiter traden können. Also, ich finde, das ist so, das merkt man halt. Chris Greer ist mittlerweile natürlich irgendwie wirkt so wie ein angeschossenes Reh, deswegen macht er viele Entscheidungen, um jetzt irgendwie zu gewinnen, aber er hat in der Vergangenheit auch schon viele von diesen schlechten Entscheidungen getroffen. Denk mal zurück an unser allerersten Rebuild. Da haben wir einen Guard mit namens Eric Flowers aus damals, ich glaube, Washington geholt, haben ihn einen sehr hohen Vertrag damals für 10 Millionen gegeben, das war für einen Guard sehr viel, und haben ihm drauf da ja, haben wir ihn wieder vertradet und haben ihm so noch Geld bezahlt, dass er wieder bei den damaligen Redskins, waren sie noch, da gespielt hat. Ein Calvin Neu und so weiter, das zieht sich dadurch, zieht sich durch die Offseason, dass wir immer diesen, wir gehen immer einen Schritt vor, zwei zurück, drei nach vorne, wieder zwei zurück, wir kommen einfach nicht weiter. Deswegen sage ich auch, wenn wir, du hast es richtig gesagt, dieses Jahr, es geht für mich auch nur noch um Spielerevolution. Also wirklich zu schauen, mit wem können wir, sage ich mal, die nächsten 3, 4 Jahre dann den Rebuild starten. Da muss man zum Beispiel auch über einen Jalen Phillips ganz deutlich sprechen. Ich glaube, Jalen Phillips mögen wir alle, ist Miami Native, ist super sympathisch. Es ist aber die Frage, was für einen Vertrag will er haben und bringt uns dann das was? All das muss man jetzt schauen, ne? Das geht auch über einen Jalen Waddle. Also ich würde ihn gerne behalten, aber sagt ein neuer GM, vielleicht muss man da was einreisen. Was ist mit jungen Spielern? Wie sieht es mit einer frühzeitigen Vertragsverlängerung von einem A-Chain aus? Und so weiter und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich halt einfach, es bringt uns mittelfristig viel mehr, wenn wir jetzt Spieler evaluieren, aber diese Spielerevaluation ein GM macht, der vielleicht Mitte des Jahres kommt, um dann vielleicht zur Trade-Deadline auch einfach noch Picks einzusammeln, um ein bisschen den Cap-Haushalt gerade zu kriegen, weil ich glaube, ein Chris Greer wird nicht groß verkaufen. Da habe ich eher die Gefahr, dass wir hier bald noch irgendwie für einen Cornerback traden oder noch für irgendeinen Ersatz-Right-Tackle, die uns dann am Ende dazu führen, dass wir, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, ganz groß in die Röhre gucken und doch noch 7 Spiele oder 8 Spiele gewinnen, wo wir dann nämlich gar nichts von haben. Dann sind wir wieder da, wo du eben sagtest, im Mittelmaß. Und das bringt uns nichts. Das muss man sich jetzt eingestehen, aber das kann, glaube ich, keine handelnde Person machen, um deren Jobs es geht. Deswegen, ja?
Ich gehe davon aus, dass man trotzdem jedes Spiel wird gewinnen wollen.
Ja.
Und als wir werden auch jede Woche darüber sprechen, als würden wir also ich will auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen, ich will auch das Spiel am Sonntag gewinnen.
Ja.
Es wird natürlich nicht ganz so einfach werden an der einen oder anderen Stelle. Die Hypothek dieser 2 Spiele, von denen man nun mal 1 hätte mindestens gewinnen sollen,
ja,
wiegt natürlich schwer. Aber wenn ich mal jetzt den Bogen spanne von Dolphins Spiel gegen die Patriots am Sonntag verloren auf was war in der Liga los. Es gibt ja auch noch andere Franchise, das habe ich nämlich mitbekommen, die haben ganz andere Probleme als wir. Und gehe ich mal auf die Situation der Bengals ein. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das mitbekommen hast. Die scheinen ja jetzt das Problem zu haben, dass sie ihren Franchise-Quarterback, so wie wir das letztes Jahr hatten, für eine gewisse Zeit verloren haben.
Ja, das, ich glaube, ich habe 2 bis 3 Monate heute gelesen, ne? Das ist natürlich maximal bitter. Als ich das erste Mal das gehört habe, so ein bisschen sarkastisch, ob jetzt Joe Burrow als injury-prone langsam gilt. Das, was man anderen natürlich auch so gerne vorwirft, der hat ja leider, glaube ich, auch noch keine Saison wirklich durchgespielt, ne? Das ist echt schon bitter, aber für mich, ja, Bengals sahen jetzt 2-mal nicht gut aus, haben trotzdem 2-mal gewonnen, was sie sonst nie hatten. Und jetzt kommt eine ganz harte Serie, die nächsten Spiele, da haben sie, glaube ich, viele Division-Matchup, die da nicht so einfach sind. Ich glaube, die Bengals stehen schon, ja, auch so ein bisschen zurück und zur Wand, ne? Wer weiß, ob da nicht ein Hendrickson doch noch auf den Markt kommt. Und das ist ja, glaube ich, nicht bei weitem der einzige Starting Quarterback, der jetzt verletzt ist. Ich habe auch gesehen, JJ McCarthy ist, glaube ich, auch schon raus für Woche 2. Ja, das ist auf jeden Fall für die Bengals, sage ich mal, fast der Bein oder Genickbruch der Saison. Ich glaube nicht, dass sie da groß um die Playoffs auch zurückspielen, wenn er wirklich vor Dezember nicht zurückkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, hast du heute das Nachtspiel heute gesehen, Raiders gegen Chargers?
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal seit 3 Tagen wieder geschlafen. Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Aber ja. Wenn wir mal so den Blick schweifen lassen, die Dolphins spielen jetzt die Bills. Das ist ein absolutes Bonusspiel. Wenn alles normal läuft, geht das in die Wicken, aber da reden wir ja gleich mit dem David drüber. Danach kommen Jets und Carolina Panthers. Also 2 Franchises, die jetzt noch auch nicht wirklich Bäume ausgerissen haben in der bisherigen Saison. Ich denke, dass man danach, da ist man dann in Woche 5, wenn man da 0-5 steht oder sagen wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass man gegen die Carolina Panthers verliert, in Anführungszeichen. Aber großes Malus, ich gucke mir das ja im Stadion an. Von daher, das kann schon gut passieren, dass das wieder in die Hose geht. Danach wird man auf jeden Fall seine Schlüsse ziehen müssen, Anfang Oktober. Weil wenn der September so dermaßen verheerend verläuft und wenn man dann auch noch im Monday Night gegen die Jets verliert und dann gegen gegen die Panthers auch nicht gut aussieht, dann ist die Saison auf jeden Fall gelaufen. Also das muss man so klar sagen. Wenn, in Anführungszeichen, man nicht eins der Bonusspiele, die man in der Saison hat, gewinnt. Aber ganz ehrlich, wie das funktionieren soll, können wir, wenn du jetzt in der Rückschau für die Dolphins nichts mehr hast, dann gleich mit unserem Gast David besprechen.
Ja, ich glaube, wir verlieren uns. Vielleicht, um was Positives abzuschließen, wir merken nicht, dass Jason Sanders verletzt ist. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber wenn man mal sich so das Kicking Game bei anderen Teams anguckt, wenn man mal Dallas rausnimmt, ich meine, Aubrey ist natürlich überragender Kicker, aber bei allen anderen Teams habe ich schon so mitgekriegt. Ich meine, die Patriots waren das beste Beispiel, dass da PATs werden verschossen, nahe Field Goals werden verschossen. Es sind schon wieder ein, zwei Kicker sind in Anführungsstrichen gegangen worden. 49ers haben entlassen. Bei den Falcons ist Young Hoku, glaube ich, nur erstmal wieder in Practice Squad zurück. Also da gibt es schon überall die Baustellen und da haben wir an sich da mal eine gute Entscheidung getroffen und das macht mir im Moment keine Bauchschmerzen. Das ist vielleicht mal was Positives zum Abschluss, bevor wir dann auf den gleich etwas nüchternen Part gegen die Bills schauen.
Gut, lieber Thilo, dann machen wir jetzt in der Aufnahme, das werdet ihr nicht merken, an dieser Stelle wieder einen Cut und dann werden wir gleich unseren Gast mit dazu holen, damit wir frisch und froh auf das Thursday Night Game blicken können. So, nachdem wir uns also in der Rückschau auf den Sonntag mit den Dolphins und den Patriots beschäftigt haben, sind wir jetzt wieder in der dankbaren Lage, den nächsten AFC East Kontrahenten vor der Brust zu haben und in die Preview des Thursday Night Games der Miami Dolphins bei den Buffalo Bills einzusteigen. Es ist liebgewonnene Tradition in Anführungszeichen, weil die Bills meistens gewinnen, dass wir David von der Bills Mafia Germany einladen. Ich weiß, David, eigentlich musst du dich nicht mehr vorstellen. Trotzdem möchte ich dir Gelegenheit geben, vielleicht so in ein, zwei Sätzen den anderen nochmal in Erinnerung zu rufen, wer du bist, was du machst und warum du immer gerne zu uns kommst. Hallo, David.
Hallo Tobi, hallo Thilo. Ja,
Moin.
ich bin der David von der Bills Mafia Germany, aber das hast du ja schon gesagt. Uns gibt es bei Facebook, bei Instagram, wir haben einen eingetragenen Verein, haben letztes Jahr auch die erste Fanreise zusammen zu den Bills gemacht, nach Buffalo und uns ein Spiel angeguckt, konnte ich leider nicht dabei sein. Vom Verein bin ich auch im Vorstand und sind da sehr aktiv. Natürlich jetzt, wie wir alle, wo die Saison quasi wieder angefangen hat. Ich bin sehr gerne bei euch, weil ich weiß nicht, das wievielte Mal es ist. Ich glaube, wir nähern uns langsam irgendwie der 20 bald. Aber ich habe bisher nur ein einziges Mal verloren, beziehungsweise die Bills. Und das ist natürlich für mich dann eine nette Tradition, die aufrechtzuerhalten und zu hoffen, dass die auch am Freitagmorgen noch Bestand hat.
Ja, wir haben es auch mal mit einem anderen Gast versucht, aber das hat auch nicht geholfen. Deswegen konnten wir dich wieder einladen und nimm uns doch mal mit, wie so die Vorbereitung auf die Saison und die bisherige Saison bei den Buffalo Bills gelaufen ist bisher. Wie zufrieden bist du?
Wir sind 2-0, haben Baltimore zu Hause geschlagen im Spiel. Ich denke, das haben eigentlich alle Football-Interessierten mitbekommen, wo wir ja im vierten Quarter noch mit 15 Punkten zurücklagen und haben das Ding dann noch gewonnen mit 41-40. Die Bills an sich haben das letzte Mal 1967 einen Rückstand von 15 Punkten im vierten Quarter aufgeholt. Eine Mannschaft, Baltimore, die 40 Punkte erzielt hat und der Running Back mehr als 235 Yards hatte. Bisher gab es 277 solcher Spiele und 277 Mal hat diese Mannschaft dann auch gewonnen. Dann bei Spieltag 1 steht jetzt eine 1 dahinter, weil die Bills es halt gewonnen haben. Josh Allen hat im vierten Quarter mehr Passyards erzielt als 21 NFL-Mannschaften im gesamten Spiel. Und dann haben wir gegen die Jets gespielt. Die Jets, die ja eigentlich gegen die Steelers wirklich gut ausgesehen haben und nur durch ein 60-Yard-Field-Goal der Steelers dann mit 2 Punkten verloren haben. auch in New York bei den Jets, also eigentlich in New Jersey, nicht in New York. New York gibt es nur eine Mannschaft, das sind die Buffalo Bills im Bundesstaat. Ja, und haben dann dort dominiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es stand tief im vierten Quarter, 30-3 für Buffalo. Und da waren dann überall die Backups drin und auch die Jets hatten ihren Backup-Quarterback drin, Tyrod Taylor, ehemaliger Bills-Quarterback, der sie damals das erste Mal wieder nach x Jahren, fast 20 waren es, in den Super Bowl geführt hat, Super Bowl, das wäre schön, in die Playoffs geführt hat. Und der hat dann noch einen Touchdown tatsächlich erzielt. Das Endergebnis waren 30-10. Justin Fields beispielsweise war 3 von 11 für, ich glaube, 29 Yards. Josh Allen musste 3 Plays aussetzen, weil er sich die Nase gebrochen hatte. Und dann war Mitch Trubisky drauf. Mitch Trubisky hatte 34 Pass-Yards, aber nur aus einem Pass. Von daher, Defense total überzeugend. Die ja, ich meine, gegen Baltimore und Derrick Henry, klar, ist es immer schwierig, obwohl Derrick Henry keine 30 Yards, glaube ich, hatte am Wochenende. Aber dafür hatte Lamar Jackson 4 Touchdown-Pässe. Defense total überzeugend. Und in der Offense, Josh Allen musste nicht seinen Superman-Cap anziehen, sondern James Cook hatte 134 Laufyards, 2 Lauftouchdowns, dritter Lauftouchdown durch einen Receiver, durch einen Jetsweep. Die Bills stehen fantastisch stabil gerade da. Ich könnte im Moment eigentlich nicht zufriedener sein. Klar, hast du immer so ein bisschen Wermutstropfen. Ed Oliver ist verletzt, also hat sich in der Woche zwischen Baltimore und dem Jetspiel verletzt am Knöchel und hat auch nicht gespielt. Dafür hat in beiden Spielen tatsächlich der Herr Bosa ordentlich performt. Er hatte nur 26 Snaps, aber ein Quarterback-Sack, ein Forced Fumble, Tackles und Druck auf Justin Fields, das war schon schön anzusehen. Und jetzt ist Matt Milano verletzt, irgendwas am Brustmuskel. Man weiß nicht wirklich, wie schwer das ist, Brustmuskelzerrung. Kann eine Woche oder zwei sein und ein gerissener Brustmuskel wäre die Saison mal wieder gelaufen für Matt Milano. Aber dann ist es wie schon so oft, gerade was Matt Milano angeht, auf Linebacker Next Man Up. Da müssen wir halt ohne ihn spielen, weil nur weil wir uns ihn zurückwünschen, würden wir ihn nicht kriegen. Ich bin sehr überrascht, wie gut Tre'Davious White wieder gespielt hat, jetzt auch im Spiel gegen die Jets. Die Bills haben das ein oder andere Mal auch mit Tre'Davious White ein Cornerback-Blitz gespielt. Das sieht man in der NFL nicht so besonders oft, aber er war auch sehr erfolgreich. Ich glaube, die Jets, die hatten keine 150 Yards insgesamt. Buffalo hatte knapp 400, also 394. Die Jets von vorne bis hinten dominiert, gegen Baltimore gewonnen. Und ich denke, aus meiner Sicht aktuell Baltimore, Philadelphia und Buffalo, die Reihenfolge lassen wir jetzt mal dahingestellt, sind aktuell aus meiner Sicht die drei besten Teams der Liga. Und so kann das gerne weitergehen.
Da ja die Chiefs so die Nemesis, das Kryptonit der Buffalo Bills momentan auch gerade ein bisschen strugglen und nicht so gut aussehen, David. Wo geht's diese Saison hin, denkst du? Oder was meinst du? Ist es dieses Jahr soweit?
Naja, also du kannst natürlich, ist das wieder das Ziel, das ist auch das erklärte Ziel der Spieler und der Coaches, da sagt niemand, nee, ich will jetzt also nicht hier als Ziel haben, in den Super Bowl zu kommen und den auch zu gewinnen. Ich finde das halt immer schwierig, weil wir halt einen Kontaktsport spielen, ne? Und wenn sich die falschen Leute verletzen, da rede ich jetzt nicht von Matt Milano, in Buffalo wäre es der Quarterback, wenn sich Josh Allen verletzt in Woche 10 und nicht mehr spielen kann für den Rest der Saison, dann ist alles, was ich jetzt heute sage, wertfrei, weil auch wenn Mitch Trubisky nicht so schlecht ist, aber Cincinnati würde es jetzt mitbekommen, ne? Wo Joe Burrow 3 Monate ausfällt. Du kannst einen Mahomes, einen Josh Allen, einen Joe Burrow, einen Lamar Jackson nicht ersetzen, von der Qualität her. Das geht einfach nicht. Und dann würde sich alles verändern. Aktuell, wie der Kader dasteht, ist der Super Bowl das erklärte und auch mögliche Ziel. Und tatsächlich halte ich im Moment die Ravens für den gefährlicheren Gegner als die Chiefs. Das liegt bei denen natürlich auch an Verletzungen und an Sperren. Die Defense hat deutlich besser gespielt gegen Philadelphia, fand ich, als die Woche davor. muss mit der Chiefs Defense immer rechnen. Wir spielen die Chiefs ja auch wieder in der Saison, aber in der Saison haben wir auch nie ein Problem mit denen. Ich hoffe einfach, dass wir das jetzt so machen, dass die Ravens bitte die Chiefs ausschalten und wir dann die Ravens zu Hause nochmal schlagen und dann mal in den Super Bowl kommen und den noch gewinnen.
Wir werden es sehen, aber davon mal abgesehen, wir haben ja noch ein Rückspiel, da laden wir dich natürlich wieder gerne ein.
Natürlich.
Je nachdem, wie das Sonntag so läuft. Aber nein, da ist klar, das ging den Dolphins ja im letzten Jahr nicht anders, als Tua runter war. Es gibt halt gewisse Spieler auf gewissen Positionen, die du dann einfach nicht ersetzen kannst. Aber ja. Ich habe auch den Eindruck, was ich so bisher mitbekommen, was ich bisher so gesehen habe, dass, das hast du auch im Vorgespräch gesagt, das möchte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Du hast gesagt, die Bills spielen erwachsener als früher. Und das fand ich, war ziemlich passend, auch das, was ich so gesehen habe. Dass sie so ein Comeback hinbekommen, war natürlich bemerkenswert, ja, beeindruckend. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Vorfeld jetzt des Spiels auf Sonntag.
Donnerstag,
wir haben
bitte.
Auch,
Freitag.
Ja, klar, sorry, Thursday Night, klar. Wir haben über die Möglichkeit von Trap Games gesprochen. In den letzten Jahren war es so, dass die Dolphins immer Trap Games hatten. Jetzt sehe ich es eher so, dass die Dolphins der Trap Game Gegner sein können. Wie hoch siehst du die Gefahr, dass die Bills, die Dolphins, gerade auch wegen des 0 und 2 und der Performance bisher der Dolphins, in irgendeiner Art und Weise unterschätzen könnten?
Also tatsächlich glaube ich nicht, dass die Bills die Dolphins unterschätzen werden. Weil das gehört, wir haben das intern vor dem Jets-Spiel halt schon diskutiert. Vor allem, weil die Jets ja im ersten Spiel echt eine gute Leistung gezeigt hatten. Natürlich ist ein Divisional Game immer so ein bisschen was Besonderes, das wissen wir alle. Aber das, was die Bills im Moment zeigen, jetzt in diesen zwei Spielen, die Saison ist ja noch jung, und wie sie sich geben und auch Entscheidungen, die Josh Allen trifft, wenn halt mal nichts frei ist. Ich finde, auf mich macht das wirklich einen sehr, sehr erwachsenen und fokussierten Eindruck. Und ich kann mir das eben eher nicht vorstellen, dass sie unterschätzen, weil am Ende sind die Miami Dolphins und egal gegen wen du spielst, ein Team aus der National Football League. Und diese Spieler in dem Team, die kommen ja aus Colleges und es gab Tausende von Spielern und vorher waren die in Highschools und da gab es Hunderttausende und diese Spieler haben es in die NFL geschafft und du darfst keinen dieser Spieler unterschätzen. Wenn du das nämlich tust, dann läufst du natürlich irgendwo Gefahr, dass du dann doch verlierst, wenn du das tust, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass Buffalo, ja, was heißt dazu in der Lage ist, dass denen das passiert. Ich erlebe sie bisher diese Saison so ein bisschen anders, als ich das seit Jahrzehnten kenne. Ist auch für mich neu nochmal. Aber ich nehme das natürlich gerne mit. Klar, warum auch nicht? Ich glaube nicht, dass sie es unterschätzen. Natürlich, Divisional Game. Und wenn das eine Mal zum anderen kommt, dann mag ich das nicht ausschließen, aber wenn ich das jetzt in Prozenten angeben müsste, und ich möchte ja auch nicht, ja, despektierlich den Dolphins gegenüber sein, aber ich glaube, dass Miami im Moment die Probleme auch noch ganz anders liegen hat. Da hat ja jetzt auch eine Linebacker war das, der hat gesagt, es liegt ja gar nicht an McDaniels, es liegt an uns, wir müssen das umsetzen, der spielt ja gar nicht. Aber es ist schon, und McDaniels hat gesagt, er kümmert sich auch nicht darum oder macht sich keine Gedanken darum, ob er jetzt seinen Job verliert oder nicht. Weil solange er wach ist, muss er sich darum kümmern, dass die Dolphins halt gewinnen. Aber ich glaube, dass halt sehr viel Unruhe im Moment in Miami ist, die es in Buffalo halt überhaupt nicht gibt. Und deswegen, du glaube ich auch in Buffalo sehr viel fokussierter arbeiten kannst. Und ich sehe die Chance, dass die Dolphins das Spiel gewinnen zwischen 5% und 10%.
Das ist schon sehr viel Hoffnung. Wenn du mich fragen würdest, aber da kommen wir später noch zu, sehe ich die Chancen als Dolphins-Fan und aus der Fanbrille wahrscheinlich sogar noch wesentlich geringer. Ich hätte jetzt unter 5% gelegen.
Ich bin ja immer ein sehr Ich bin ja immer ein netter Gast.
Ne? Ja, natürlich. Natürlich bist du das. Deswegen darfst du auch immer kommen. nein, aber gibt es denn in der ganzen Lobhudelei, die wir jetzt gehört haben, siehst du Schwachpunkte bei den Bills, wo die Dolphins ansetzen können, um das Unmögliche möglich zu machen?
Klar, also tatsächlich, auch wenn sie das jetzt gegen die Jets unheimlich gut gemacht haben, haben die Bills ein Problem in der Laufverteidigung. Das hat man an Derrick Henry gesehen, der die ja fast totgelaufen hat. Aber auf der anderen Seite ist Derrick Henry auch Derrick Henry. Ne? Niemand hat einen Derrick Henry. Und Devon Achane ist halt sehr schnell. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht der Vorteil von Derrick Henry. Derrick Henry ist halt einfach ja auch ein Monster, was Tackeln brechen angeht. Ne? Die Bills haben irgendwie so standardmäßig, spielen ja auch oft nur mit zwei Linebackern, eine eher leichtere Defense, und das liegt Buffalo nicht. Also Christian Benford ist fit und Tre'Davious White ist auch fit, da macht mir jetzt die Cornerback-Position wie in Woche 1 nicht so die Sorgen, und auch die Safeties scheinen sich jetzt so ein bisschen zu fangen, die ich auch nicht so gut fand gegen Baltimore. Also so Defense Backfield, das war so vor dem Baltimore-Spiel die größte Sorge. Hat sich so ein bisschen zurückgenommen. Klar, wenn Matt Milano ausfällt, ist das auch blöd, aber letztendlich, ja, ich habe das auch irgendwo gelesen, ich glaube, dass Tua verdammt aufpassen muss, dass der nicht die nächste Gehirnerschütterung bekommt. Ne? Justin Fields hatte jetzt auch eine. Die Buffalo Defense Line, die haben ja gedraftet und verpflichtet, und noch sind wir ja gar nicht vollständig, weil wir noch zwei haben, die erstmal 6 Spiele gesperrt sind wegen irgendwelchen Substanzen, die sich eingeschmissen haben. Dann wird die D-Line noch mal besser, aber auch ohne Ed Oliver, diese jungen Spieler da drin mit einem Bosa außen und einem Rousseau und einem Epenesa, das sieht schon echt gut aus, aber wenn sie es gewinnen wollen, sie müssen tatsächlich, lasst Josh Allen vom Platz, ne? Das ist immer eine gute Weise, Josh Allen zu verteidigen. Naja, und ich glaube, den Lauf etablieren, um dann halt gerade auf Hills und Waddles Passempfängerqualitäten setzen zu können. Ne? Weil, ja, auch wenn Tua der Tyreek Hill da einmal über- oder unterworfen hat und der da rumgesprungen ist wie Rumpelstilzchen, also Tyreek Hill, weil es so geärgert hat, sie müssen es halt auch im Kopf zusammenkriegen. Ne? Und ich weiß nicht, wie bereit ein Tyreek Hill im Moment noch ist dafür. Darum wird es halt schon schwierig. Aber wenn, Lauf etablieren und dann über die, also Waddle mal ganz konkurrenzlos und Hill, wenn er es im Kopf noch zusammenkriegt, wirklich guten Receiver eigentlich, der Dolphins. Wir haben schon in der Saisonvorschau gesprochen, einen Tight End gibt es ja irgendwie nicht so wirklich. Ne? Ich habe da in den beiden Spielen jetzt auch nicht so drauf geachtet, ob sich das irgendwie gebessert hat. Hat der überhaupt einen Pass gefangen, der Herr Wollen? Wie hieß er noch?
Darren Waller hat bisher die ersten zwei Spiele verletzt gefehlt.
Ach so, ja, gut.
Im letzten Spiel haben unsere Tight Ends, die wir haben, nicht ein Target gesehen. Okay. Tua hat in der Pressekonferenz heute Nachmittag gesagt, er hätte gerne Julian Hill angeworfen, er hat ihn schlichtweg nicht gesehen. Ich sehe da nur die Problemstellung, er darf ihn meinetwegen, also er könnte ihn gerne anwerfen, ob dann Julian Hill in der Lage ist, den Pass dann tatsächlich zu fangen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Weil das hat auch eine Sache in Buffalo, erster Touchdown war Dalton Kincaid, einer unserer Tight Ends hat schon Bälle bekommen, Dawson Knox auch, und in dem Baltimore-Spiel einen ganz wichtigen First Down auf der 1 von unserem dritten Tight End, und er schlag mich jetzt, ich weiß den Namen nicht mal, es ist nämlich ein Rookie. Da ist aber Tony Romo ordentlich drauf eingegangen in dem Spiel, das habe ich natürlich ja geguckt. Dieser Junge blockt wie ein Gott und dann kann er auch noch fangen. Also ich glaube, wir haben alle unsere drei Tight Ends sind aktuell besser als der Tight End der Dolphins, und das ist halt auch ein Problem für Miami, wenn du halt da einfach keinen Tight End hast, ne, den du irgendwie mit einbauen kannst. Hier nämlich an Zeiten mit Mike Gesicki und so, aber habe ich ihn gehasst. War ich froh, als er weg war. Das muss für Miami sehr viel zusammenkommen. Und bei Buffalo natürlich, du kannst aber auch so einen gebrauchten Tag erwischen. Aber ja, ich sehe es gerade nicht.
Thilo, wo siehst du vielleicht Anknüpfungspunkte für die Dolphins, dass wir es den Bills zumindest schwer machen können?
Ja, hättest du mich jetzt nicht gefragt, hätte ich gesagt, ich sehe es auch nicht. Es ist irgendwie die berühmte Suche nach der Nadel in dem Heuhaufen. Also, wir brauchen nicht über die Secondary reden. Da haben wir, glaube ich, keine Chance. Das Run-Game zu limitieren sollten wir eigentlich können. Das hätte ich vor der Saison gesagt. Das sah in den letzten beiden Spielen allerdings eben nicht so aus. Wir haben in der Review eben schon gesprochen. Ramondre Stevenson sah es aus wie ein Top 5 Running Back gegen uns. Jetzt kommt da mit Cook plus einem Allen nun ein etwas höheres Kaliber. So richtig kann ich es mir nicht ausmalen, wo wir da irgendwie Zugriff kriegen sollen. Ich weiß nicht, Matt Milano fehlt zwar, aber die Bills sind jetzt auch fit und unser Pass-Rush ist nicht da. Unsere Secondary ist leider nicht in der Lage, irgendjemand zu covern, und andersrum gesagt, Tour wirkt eben nicht so wie vor gut 4 Jahren, als wir dann dieses Comeback gegen die Bills hatten, oder ich glaube, wie viele Punkte haben wir aufgeholt im letzten Quarter? Sowas traue ich die Tour halt im Moment einfach nicht zu. Also einen Shootout zu gewinnen sehe ich halt nicht, denn das wäre unsere Chance, glaube ich. Für mich ist es relativ sicher, dass die Bills die 30 Punkte erreichen werden, und dann müssen die halt über die 30 gehen. Und das kann ich mir aktuell leider nicht vorstellen. Die Gründe sind dafür relativ eindeutig. Wir haben sie schon nun mehr als öfters besprochen. Ja, vielleicht ist es wirklich irgendwie nur, kann man die Hoffnung haben, dass man offensiv zumindest ein bisschen Schritt halten kann, dass das Wachbleiben sich ein wenig lohnt und dass die O-Line sich ein bisschen zurechtruckelt, dass eben nicht da so viel Druck auf Tour passiert, dass da was Schlimmes passiert. Das wollen wir mal nicht verjinxen, bitte. Aber ansonsten, ich bin da auch sehr skeptisch. Also ich kann es mir bei weitem auch nicht vorstellen. Mir fehlt auch die Kreativität, wie man da irgendwie etwas machen kann. Vielleicht ist es wirklich versuchen, dass man mit A-Chain den Ball behält. Aber A-Chain ist nun mal leider der Explosive Runner und nicht der die konstanten Yards macht, immer wieder, immer wieder. Das haben wir jetzt leider nicht. Also kann man auch nicht sagen, irgendwie, wir wollen versuchen, Josh Allen vom Platz zu halten mit Time of Possession. Das ist nicht unsere Offense, das ist gar nicht unser Spiel, das können wir, glaube ich, auch nicht. Und Tua hatte gegen die Bills in den letzten Jahren immer mal seine Stinkerspiele leider auch drin gehabt. Und die aktuelle Form ist leider nicht so, dass ich sage, ich habe große Hoffnung, dass es diesmal anders wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, wir haben auch keine 5%ige Chance, dieses Spiel zu gewinnen. So traurig es ist.
Naja, man muss ja auch nur mal sagen, David hat das ja schon wortreich erklärt. Die Bills repräsentieren mit der Art und Weise, wie sie spielen und mit den Spielern, die sie haben, auch genau das, was Miami schon in den letzten Jahren immer mal wieder problematisch vor unlösbare Aufgaben gestellt hat. Man konnte einen Josh Allen, also ich kann mich, glaube ich, an kein Spiel erinnern, das von Josh Allen gegen die Dolphins richtig schlecht war. Gegen mobile Quarterbacks ist die Defense eh immer ein bisschen wackelig. Gegen Tight Ends in der Coverage hat man so seine Probleme. Da sind die Bills, wie David sagte, ja sehr gut aufgestellt. Jetzt ist die Secondary auch noch mal eine Nummer schlechter geworden als in den Jahren davor. Die Dolphins müssen viele Punkte machen, befürchte ich, um überhaupt in Schlagdistanz bei den Bills bleiben zu können. Und da ist es auch so, wie David das angekündigt hat, Tua hat nicht das Selbstvertrauen und Tua hat nicht das Selbstverständnis der früheren Jahre. Da hat es schon mehr oder weniger gut funktioniert. Jetzt ist die O-Line zumindest auf der rechten Seite verletzungsbedingt und auf der linken Seite wegen Rookie und ja, man muss sagen, ist aber ja näher hatte auf der linken Seite auch so seine Problemchen. Jetzt gegen die Patriots, das wird in Buffalo wird das ja nicht besser werden und ich fürchte, Ich fürchte, dass alleine die Einstellung der Buffalo Bills darüber entscheidet, wie eng das Spiel wird. Weil wenn das alles so läuft, wie David das angekündigt hat, und wenn die wirklich so erwachsen und so mit der Einstellung dabei sind, dass sie das auf den Platz bringen und das mit der Einstellung auf den Platz bringen, was sie spielen können, dann könnte das Spiel relativ früh relativ deutlich werden. Die Gefahr sehe ich tatsächlich. Aber ich denke, dass wir alle in der Dolphins-Community uns einig sind, dass wir nichts erwarten und nur positiv überrascht werden können und dass wir alle davon ausgehen, dass es ein Blowout-Heimsieg der Buffalo Bills werden könnte und dass es relativ knackig werden könnte. Ich weiß nicht, Thilo, nehme ich dich da mit auf der Seite oder sagst du, na, ein bisschen enger wird's doch?
Nee, da nimmst du mich schon mit. Also, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sagt, was ihr gesagt habt, die Bills sind erwachsen geworden, dass sie irgendwann halt von Gang 5 irgendwie in 3 runterschalten, relativ früh, das Ding in Anführungsstrichen gegessen ist und wir nicht komplett unter die Räder kommen, aber also so wirklich auf ein Shootout, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So gerne ich es auch sagen würde, aber ich hoffe, dass man am Anfang ein bisschen mithält und nicht direkt sich durch die Secondary im zweiten Pass ein langes Ding anfängt und man den Fernseher direkt wieder ausmachen kann, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie zur Halbzeit eng ist. Also leider nein.
Wie du siehst, David, der Gegner ist nicht wirklich confident in der Vorbereitung auf
ja, Donnerstag. Ist ja auch, ich meine, wenn man jetzt hier diese Power Rankings sich anguckt, egal wo man hinguckt, ziert Miami im Moment eher, also nicht nur eher, sondern das Ende der Listen. Und Buffalo ist halt so, ja, ganz, ganz vorne mit dabei. Also es wird verdammt schwer für Miami, das Spiel zu gewinnen.
Also wir machen uns keine Hoffnung, du machst uns keine Hoffnung. Hast du denn Fragen vielleicht, die du uns stellen möchtest, die wir dir noch beantworten können?
Also ich glaube tatsächlich, über den Thailand haben wir schon gesprochen. Das fand ich mal interessant jetzt, ne, wo wir da dazu kamen. Und wir hatten auch schon mal in diesem Saison-Vorschau-Podcast mit den anderen beiden Teams, und wer es noch nicht geguckt hat, der sollte sich das echt nochmal geben, wenn er mag und gerade mal Zeit hat, 2 Stunden, darüber gesprochen, welche Gehirnerschütterung die letzte von Tour sein sollte, und da waren wir alle der Meinung, dass es die nächste ist. Aber jetzt mal so an euch, eigentlich ist das die Sache mit Tour doch gescheitert, oder?
Thilo, wir hatten das ja eben schon mal leicht.
Ja, weil ich habe das nicht gehört. Ne? Also ich komme quasi dann dazu, für jetzt die Zuhörer draußen, damit sie das wissen und nicht denken, wieso hat der vorher nicht zugehört. Hat er nicht, er war nicht dabei.
Nee, den Gästen ersparen wir immer die Review des
Auch früher war ich da auch mal bei manchmal. Also das habe ich auch schon mitbekommen.
Ja klar, aber das haben wir jetzt so geändert. Aber Thilo, vielleicht gehst du da mal als erster drauf ein und dann werfe ich ein paar Dinge mit dazu, wenn es noch nötig sein sollte.
Also die Tour-Debatte, die, du weißt es, David, die ist derart emotional bei Dolphins-Fans, deswegen müssen wir da immer so ein bisschen zetteln. Gesundheit geht vor, ich würde die Gesundheit aber tatsächlich jetzt erstmal aus dem ganzen, der ganzen Bewertung rausnehmen, weil wir halt schauen müssen, wo geht's Big Picture mit den Dolphins hin. Da müssen wir uns den Vertrag angucken. Außerdem kommt man mehr oder minder nach der Saison raus mit sehr viel Schmerzen. Danach wäre es dann ein bisschen einfacher. Aber wir steuern mit großen Schritten auf ein neues Regime hin. So, erstmal auf einen GM, dann / auf einen neuen Head Coach. Das ist vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher, aber auch sehr wahrscheinlich. Und wie die Prozesse in der NFL sind, ein neuer Head Coach heißt, man draftet auch einen neuen Quarterback. Ob Tour noch ein Übergangsjahr hat, vielleicht auch um den Cap einfach in Anführungsstrichen gerade zu kriegen, oder man ihn direkt traden will, das kann ich noch nicht entscheiden, aber ich glaube, mittelfristig ist die Karriere bei Tua, beziehungsweise von Tua bei den Dolphins zu Ende. Das ist menschlich sehr schade, denn menschlich hätte ich das Tua absolut gegönnt. Sportlich waren die Highs da, aber sie waren zu inkonstant und wir sprechen eben noch gar nicht über das ganze Thema Verletzungen. Tua ist ein Quarterback, der ein System gut umsetzen kann, wenn es auf ihn maßgeschneidert ist. Das haben wir im letzten Jahr gesehen, wie das ohne ihn völlig zusammenbricht. In diesem Jahr ist der Start mehr als dürftig und so sind die Mechanismen einfach, wenn ein neues Regime kommt, dann glaube ich, wird die Zeit von Tua auch ähnlich wie bei Tannehill damals in Miami dem Ende zugehen und dann steht einfach die Zeichen mal wieder auf Rebuild. Das wird so sein.
Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich würde es vielleicht nicht so hart sein und es als gescheitert bezeichnen, weil, wie Thilo schon sagt, wenn du Tua in eine Situation schickst und in ein ihm angepasstes Schema schickst, dann kann er schon seine Stärken durchbringen. Aber es war bei den Dolphins in den letzten Jahren häufiger mal so, dass entweder Tua verletzt war oder eben bei diesem System gewisse Stellschrauben nicht so waren, dass Tua seine volle Leistungsfähigkeit ausspielen konnte. Und ich würde dem jungen Mann, denn Thilo hat das auch schon gesagt, er ist ein absoluter Sympath, ich würde ihm vielleicht einen Neustart an anderer Stelle wünschen, wo das Regime oder wo das Front Office und Head Coach und so weiter vielleicht konsequent auf ihn und seine Stärken setzen. Und da muss man auch selbstkritisch so sagen, das war bei den Dolphins nicht immer der Fall. Man muss jetzt gucken, wie die Saison weiterläuft. Man muss ihn weiter evaluieren. Aber es würde mich Stand heute nicht verwundern, wenn man Tua dann zu einem gewissen moderaten Preis an eine andere Franchise abgeben würde, um deine Frage mal zu beantworten, David. Hast du noch weitere?
Nö, so jetzt aktuell keine. Ich meine, ihr habt es ja auch eigentlich schon gesagt, ne, wo die Bills für euch so aktuell stehen, was ihr mitbekommt. Fragen habe ich jetzt so keine mehr.
Gut. Thilo, möchtest du vielleicht an David noch Dinge fragen, die Niederlage, die, wenn sie denn dann kommt, am frühen Freitagmorgen etwas verständlicher oder erträglicher für dich machen würde?
Das vielleicht nicht. Also was mich tatsächlich interessieren würde, aus Davids Sicht, würde ich mal so wie er so ein bisschen Big Picture-mäßig die Zukunft der Bills einsieht. Ich meine, Josh Allen hat jetzt gerade erst wieder verlängert, wenn ich das richtig sehe. Hat einen neuen Vertrag bekommen, damit ist er gar nicht so bei den Obersten im Cap drin, aber wie ist denn so die Aussicht für die Bills, denn wenn man mal so guckt, also ich aus neutraler Sicht gucke auf den Kader der Bills und finde, so da neben Josh Allen, das ist natürlich die große, große, große Figur, aber fehlt es an Topstars irgendwo. Wie ist denn da so der Weg der Bills, der gezeichnet wird für die nächsten Jahre, auch was das ganze Roster-Thema angeht und man hört ja auch immer wieder Sean McDermott, der ist immer in der Kritik und dann doch wieder nicht. Also wie sieht so der Way der Bills-Fans für die nächsten Jahre aus, wenn man das so ein bisschen zeichnen könnte?
Es gibt ja immer so die Diskussion, dass wir keinen wirklichen Nummer-1-Receiver haben. Mhm. Ne, also seit Stephon Diggs weg ist, aber tatsächlich hatte man so am Ende den Eindruck, dass Stephon Diggs eher eine Belastung war, als dass er wirklich als Nummer-1-Receiver geholfen hätte, weil man dann halt auch, er wollte ja gerne von 10 Pässen 11-mal den Ball bekommen und das geht natürlich nicht. Wir haben, finde ich, das hat auch Tony Romo im Spiel gesagt, einen der unterschätztesten Running Backs der Liga. Cook hat ja auch verlängert, der war ja kurz im Holdout. Und wir haben eine fantastische, stabile Offense Line. Wir werden irgendwann mal über den linken Tackle nachdenken müssen, weil Dean Dawkins ist tatsächlich der Buffalo Bill, der am längsten in der Mannschaft ist, das neunte Jahr jetzt meine ich, ein Jahr länger als Josh Allen, wird natürlich auch nicht jünger. Aber Buffalo sagt ja selber, diese Mentalität ist everybody eats. Und tatsächlich hat das ganz oft ganz viel schon ganz stark funktioniert. Wer total auch unter dem Radar läuft, ist Khalil Shakir. Da hatte nur Flowers von Baltimore letzte Saison mehr Yards after Catch und er hat ja kaum mal einen Drop. Ich denke, wir sind halt. Vor 2 Jahren hatte mal, ich glaube, Misho war es gesagt, Competitive Rebuild. Aber im Moment sind wir, dann wird immer, ist das Super Bowl-Fenster offen? Ja, es ist offen. Geht's zu? Aus meiner Sicht nein. Wir haben uns jetzt ganz stark um die Verteidigung gekümmert und da auch echt junge Leute und ein paar erfahrene Veterans da drin. Ich denke einfach, dass man hier, man ist im Moment so dabei, so ein bisschen noch an den Schrauben zu drehen. Ich bin gespannt, wo uns die Saison hinführt und danach, ehrlich. Es gibt natürlich auch Leute, die spielen um Verträge. Ein Bowser hat auch nur einen Einjahresvertrag. Und der war ja auch super oft verletzt halt. Das war ja das Problem oder ist das Problem von ihm. Jetzt sind wir in der Defense Line so stark, dass er halt auf den Snap-Count gehen kann. 26 Snaps sind ja nicht so viel. Und wir dann halt hoffen, dass er sich dann halt nicht verletzt. Mhm. Ich glaube, dass das Bills Roster eigentlich so ziemlich da ist, wo Brandon Bean das haben möchte, zu Sean McDermott. Man muss überlegen, wir kamen von ganz vielen Headcoaches und von überhaupt nichts. Und dann ist er gekommen, hat uns in die Playoffs gebracht und da auch immer weit. Ich halte sehr viel von ihm, obwohl ich gegen Baltimore war, ich mal ein bisschen sauer. Da haben wir einen Field Goal geschossen und dann gab es eine Strafe und hat die Punkte von der Tafel genommen. Ich war selber ein paar Jahre Headcoach. Und das war, da habe ich mich furchtbar drüber aufgeregt, weil es so eine goldene Regel gab und gibt für mich, du nimmst keine Punkte vom Brett, ne? Am Ende sind wir nämlich mit 0 Punkten dann rausgegangen, anstatt mit diesen 3 Punkten. Das macht man, das fand ich ziemlich, also fand ich so coachesmäßig eine ziemlich schlechte Entscheidung. Es hätte uns am Ende ja auch noch echt wehtun können, wenn der Baltimore Kicker nicht auch einen Extrapunkt verschossen hätte, damit kannst du ja nicht rechnen. Und dann konnten wir es halt mit 1 Punkt dann am Ende gewinnen. Aber ich finde schon, dass die Entscheidung gut sind, die er trifft. Es gibt ja auch andere Coaches, die halt vorher nicht gewonnen haben und dann nochmal das Team gewechselt haben. Und dann hat sich da der Knoten quasi gelöst. Und es gibt Coaches wie Mike Holmgren, der in Green Bay fantastisch war. Und dann war das in, was, Mike Holmgren? Nee, wir waren das jetzt in Dallas. Wer ist denn von Green Bay nach Dallas gegangen?
Michael Parsons.
Ja, nein, nee. Coach, nicht Spieler.
Ach so,
Gott. Der ist ja andersrum gegangen.
McCarthy, glaube ich.
Ja, der. Also der Head Coach, der
Mike McCarthy, ja, der ist so ein.
Ja, der war also in Green Bay auch gut, in Dallas war dann scheiße. Also ich denke, ich finde so eine Pittsburgh-Geschichte super. Man muss sich überlegen, dass der ein Head Coach, der dritte Head Coach in der Geschichte ist. Ne? Wenn man den richtigen hat. Und es ist ja schon so, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Also ich glaube, ihr würdet sofort mit uns tauschen wollen, ja. Wenn wir jetzt einfach komplett die Franchises tauschen könnten, würde keiner von euch sagen, das will ich jetzt aber nicht. Und ich finde da immer zu sagen, ja, Bean und der Mod, das passt nicht. Ja, du musst halt manchmal auch irgendwie, ne, den richtigen Rohdiamanten picken und du weißt es vorher einfach nicht. Ich bin da zufrieden und ich sehe uns in der Mitte, von dem, solange Josh Allen so spielen kann, wie er aktuell spielt, er ist im 8. Jahr. Wenn du Josh Allen auf Quarterback hast, bist du immer im Super Bowl-Fenster. Punkt. Solange er so spielt.
Ja gut, aber das bietet mir die Möglichkeit, einen wunderschönen Übergang hinzustellen. Ne? Von wegen Ergebnissport und so. Was wir in der letzten Woche, da nochmal Asche auf mein Haupt, falsch gemacht haben mit unseren Gästen. Wir haben das Ergebnis getippt und nicht den Spread, was wir sonst immer tun. Das hat natürlich für sehr viel Verwunderung gesorgt. Deswegen werden wir es diese Woche jetzt wieder anders machen. Und wie wir es immer gemacht haben, werden wir jetzt bei den Ergebnissen den Spread tippen. Und ich möchte unserem Gast die Möglichkeit geben, das erste Wort zu haben. Wie geht's aus?
Ja, also Freitag. Buffalo plus 24.
Okay, das lassen wir jetzt erstmal sacken.
Ne, also ich meine, klar, Division Game, wie wir es gesagt haben, aber ich habe halt auch jetzt für meine Mannschaft auch nicht die Werbetrommel gerührt und ich sehe halt einfach, ne, so dass wir jetzt so um die 34 Punkte machen. Ja, dann wenn es halt, Wenn es auch dann nur plus 17 sind, ist mir das auch total, am Ende ist mir sogar ein plus 1 egal. Aber in der aktuellen Verfassung unserer beiden Mannschaften ist das halt einfach ganz klar jetzt einfach mein Tipp.
Dann bin ich jetzt mal gespannt. Thilo, gehst du höher oder gehst du drunter?
Nee, ich gehe drunter, aber ich bin auch noch bei 17.
17 für die Bills, ne?
Ja.
Mal, um das auch mal klar zu machen. Dann obliegt mir jetzt die dankbare Aufgabe, das 1%, da bin ich so ungefähr, abzubilden. Ich komme als Dolphins-Fan nicht aus meiner Haut raus. Ich sehe wirklich keine Möglichkeit, dass die Dolphins es gewinnen. Ich kann aber nicht gegen meine Franchise tippen. Realistisch gesehen muss man davon ausgehen, dass es sehr deutlich wird, aber ich klammere meine Hoffnung an die Tatsache, dass wir keine Chance haben, diese aber nutzen werden. Dass Tua und unsere Titans wie Phönix aus der Asche klammern und wir plus 2 gewinnen. Wie auch immer. Und ob ich dran glaube oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber irgendeiner muss doch hier in einem Dolphins-Podcast auch mal die Dolphins-Fahne hochhalten. Das obliegt dann mir. Um das zu schaffen, kommen wir dann in die nächste Kategorie, könnten uns natürlich auch wesentliche Spieler der Buffalo Bills helfen. Und da sind wir bei Snack a Player zum Abschied. Lieber David, das eh schon gestackte Roster der Buffalo Bills. Könntest du dir vorstellen, einen der Dolphins-Spieler
noch
zu integrieren?
Ja, klar. Ich nehme Waddle. Weil ich Waddle halt für Nummer 1 Receiver halte. Und der aber halt einfach, der, also zumindest das, was ich jetzt von draußen mitbekomme, der ist überhaupt gar keine Diva. Und genau solche Leute brauchen wir halt in Buffalo. Ne? Wir brauchen keine Diven, wir brauchen Leute, die gut sind, die performen. Und Jalen Waddle ist ein super Receiver. Und wie gesagt, also ich habe jetzt von außen, kriege ich da keine divenhaften Geschichten. Und den können wir gut noch gebrauchen. Ja.
Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, gibt es von Jalen Waddle auch nicht. Ja. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, dass der in irgendeiner Art und Weise da irgendeine Attitude an den Tag gelegt hätte, jemals, was jetzt gegen seine sehr positive Art im Lockerroom und auf dem Platz sprechen würde.
Ja, also ich weiß von nicht, daher, der wäre ein guter, würde gut passen zu den Bills.
Ja, Thilo, da gibt es, glaube ich, auch nichts, was gegen Jalen Waddle als Pick nicht sprechen würde, oder?
Nee, nee. Ist für mich auch tatsächlich irgendwie einer der logischen Picks so. Also wahrscheinlich hört man, wenn wir die Kategorie am Ende des Jahres durchgehen, wird Jalen Waddle wahrscheinlich der mit meistgenannteste Spieler sein, weil es einfach so logisch ist. Finde ich auch.
Ja. Ist ja nicht jeder so wie unser Gast von den Patriots, der den alten Patriots-Panther wieder haben möchte.
Ja.
Also, das war schon etwas kurios letzte Woche. Aber gut, Thilo, du hast gehört, wie die Bills aufgestellt sind. Schöpf aus den Vollen, du darfst nur einen nehmen.
Naja, also ich finde, Josh Allen zu nehmen wäre ja irgendwie Quatsch, ne? Sonst müsste ich das sagen. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Josh Allen ist irgendwo, da scheiden sich die Geister, aber er ist, wenn er nicht der beste Quarterback ist, dann ist er der zweitbeste oder drittbeste Quarterback der Liga. Irgendwo da ist er, so traurig das zu sagen ist aus unserer Sicht, aber deswegen nehme ich Josh Allen nicht, weil das ist irgendwie zu offensichtlich und die haben ganz viel über die andere Baustelle gesprochen, deswegen würde ich mich dann für Tight End Dalton Kincaid entscheiden.
Das ist auch eine sehr, 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 sehr gute Wahl und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich extrem, extrem schwer damit, weil Tight End hast du schon angesprochen. Ich will jetzt nicht noch einen anderen nehmen, aber ich muss dann obvious gehen, weil wie du sagst, es gibt aus meiner Sicht vielleicht 2, 3, maximal 4 Quarterbacks in der Liga, die ein Spiel alleine drehen können. Und Josh Allen hat seine Meriten in den letzten Jahren nicht umsonst erworben. Der hebt jede Mannschaft auf wahrscheinlich 2 Level höher. Von daher würde ich da Captain Obvious nehmen. Und auch wenn er seine Nase ramponiert hat, das wäre mir dann in dem Moment relativ egal.
Und ich meine, mal ehrlich, ne, da mal so noch ganz kurz einen Schlenker zu machen. Genau deshalb ist halt auch Josh Allen für mich verdienter MVP gewesen, auch wenn Lamar Jacksons Zahlen besser waren. Man muss aber mal sehen, mit wem Josh Allen das veranstaltet hat und auch gegen wen. Es ist halt eben nicht nur die reinen Zahlen. Und da ist es wirklich so, Josh Allen ist, glaube ich, aktuell von allen Quarterbacks am besten in der Lage dazu, wirklich das Spiel, dieses Superman-Cape anzuziehen und das Ding zu rocken. Ich glaube, da ist er sogar tatsächlich mit der Beste, aber das, ich glaube, das schwankt immer. Oder ist er der Beste? Aber ich zähle ihn zu den Top 3 Quarterbacks. Und auf jeden Fall den ersten Franchise-Quarterback seit Jim Kelly, und das war verdammt lang her.
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch in der Dolphins-Community sicherlich, wenn man mal die Fanbrille abnimmt, die Rivalität innerhalb der Division außen vor lässt, dann muss man das auch einfach so sehen, dass es momentan in der Liga und wahrscheinlich auf diesem Planeten sowieso nicht viele Spieler in der NFL gibt, die besser wären, als es ein Josh Allen momentan ist, und ja, dass seine MVP-Nominierung und seine sportlichen Leistungen außer Frage stehen. Ich denke, das können wir, auch wenn ich jetzt von einigen Hardcore-Dolphins-Fans einen drüber kriege, ich weiß, schönen Gruß an unseren Alterspräsidenten Markus, der liebt Josh Allen, und man muss es einfach, das kann ich auch sagen, also es wäre schlimm, wenn er für die Jets spielen würde, das würde mir schwerer fallen, aber das muss man so sehen.
Das ist genauso ist wie so. Seinerzeit Dan Marino, was der für ein Release hatte, wie die Bälle, wie genau die da rauskamen, wie schnell. Einfach konkurrenzlos.
Ja, das ist so. Gut, dann haben wir die Kategorie auch abgearbeitet. Thilo, hast du sonst noch etwas, was du in diese Folge reinpressen möchtest?
Nein. Lass uns gemeinsam ein schönes Spiel erleben, ohne irgendwelche Nebenschauplätze. Ich hoffe, das Wachbleiben lohnt sich. Ich werde es mal ausnahmsweise mal tun am Donnerstag bzw. Freitag. Und dann hoffe ich, dass wir am Freitag bis in der nächsten Folge dann doch nicht ganz so doll frustriert sind.
Dann an dieser Stelle, da ich auch gerade nichts habe, bis auf die Tatsache, dass ich noch erwähnen möchte, dass wir Stand Dienstagabend bisher nur wenig an Neuigkeiten über Verletzungen und sowas alles haben. Wir haben zwar einen Dienstag Injury Report, wenn ich das richtig verstanden habe, war das aber mehr oder weniger ein besserer Walkthrough, und Darren Waller als Tight End hat zwar limited trainiert, aber wie auch immer das aussieht, ob er von Donnerstag auf Freitag spielen kann, das können wir Stand Dienstagabend 20.26 Uhr noch nicht sagen. Von daher vielen Dank, David, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Wir sehen uns sicherlich im Rückspiel.
Genau, erste Novemberwoche. Hören wir uns wieder. Vielen Dank.
Die Hoffnung, dass wir uns in den Playoffs nochmal begegnen, ist zumindest von Dolphins Seite eher gering. Das heißt, es wird wohl bei 2 Treffen in dieser Saison bleiben. Nehme ich an.
Ja, es ist von auszugehen.
Von daher, euch auf eurem Weg, und da muss das Salz jetzt wieder kommen, zur nächsten Super Bowl-Niederlage alles Gute, und dann machen wir die Folge rund. Ich hau den Deckel drauf, und viel Spaß. Wer es sich Donnerstagnacht live gibt, wer es sich Real Life anguckt, ebenso viel Spaß. Dann gucken wir, was rauskommt. Hoffentlich keine Verletzungen, hoffentlich ein nicht ganz so einseitiges Spiel. Und an dieser Stelle, wie sagt Rico das immer so schön, stay tuned und Fins up.